Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Es hat was gebracht, das Deutschland-Ticket, das es seit Mai gibt. Mehr Fahrgäste nutzen Bus und Bahn, ja. Dazu gibt es heute neue Zahlen und Erkenntnisse, die schauen wir uns genauer an.
Etwa 5% aller Fahrten mit dem Deutschland-Ticket wären sonst, also ohne das Ticket, mit dem Auto gemacht worden.
Die FDP sagt außerdem zurück zum Atomstrom. Und das ist ein Sound aus der Vergangenheit, der nicht nur von der FDP kommt.
Wir sollten auch durchaus in Erwägung ziehen, die 3 noch verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland.
Verlängern ist vernünftig, abschalten ideologisch.
Wie realistisch ist das Szenario wirklich, analysieren wir für euch. Und sollten wir uns jetzt alle nachts den Mund zukleben?
Erling!
Ja, er macht das wohl, Erling Haaland, der Fußballstar von Manchester City. Was es damit auf sich hat, auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, die FDP sagt, es braucht die AKWs in Zukunft.
Was die Frage der 3 nicht mehr in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke betrifft, plädiere ich sehr dafür und wir als Fraktion, dass wir jetzt nicht frühzeitig mit einem Rückbau beginnen, sondern diesen Rückbau jetzt nicht anstreben, sondern uns die Option offen halten, gerade für eine Zeit, wo wir diese grundlastfähigen Kraftwerke vielleicht noch mal brauchen.
Das sagt heute FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Und auch CDU-Chef Merz hat die Tage ja nochmal gesagt, sollte er an die Macht kommen, würde er wieder auf Atomkraftwerke setzen. Deshalb gehen wir jetzt nochmal ganz sachlich die Argumente durch. Braucht Deutschland doch wieder Atomkraftwerke? Sprechen wir darüber mit Georg Ehring aus unserer Umwelt- und Verbraucherredaktion. Grüß dich, Georg.
Ja, hallo Thilo.
Die FDP sagt ja, die Strompreise sind zu hoch. Die Atomkraftwerke könnten helfen. Sind die denn schuld an den hohen Preisen?
Der Atomausstieg ist ein kleines Puzzlestück in puncto hohe Preise. Die Strompreise sind auch in diesem Jahr gesunken, weil Strom nicht mehr so knapp ist. Es wird weniger Strom verbraucht. Im ersten Halbjahr sind die Kohlekraftwerke zum Beispiel weit runtergefahren worden, weil es weniger Energie gebraucht wurde. 10% weniger Steinkohle zum Beispiel als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Die letzten 3 Atomkraftwerke, die auch abgeschaltet worden sind, haben einen kleinen Anteil auch an den Preisen natürlich, weil die laufenden Kosten dieser letzten Atomkraftwerke gerade in letzter Zeit relativ gering waren, weil einfach nur Brennstäbe noch aufgebraucht wurden. Aber darauf die Stromkosten zu reduzieren, das wäre sicherlich grob falsch.
Das heißt, was ist verantwortlich für die hohen Strompreise?
Die Strompreise sind in Deutschland vergleichsweise hoch und das hat viel mit staatlichen Bestimmungen zu tun. Die Strompreise setzen sich zusammen aus etwa der Hälfte Stromgestehungskosten. Der Rest sind Steuern und Abgaben, also auch Netzentgelte, Stromsteuer und so weiter. Da könnte man natürlich einiges dran tun. Es gibt einen Grund, warum die Gestehungskosten in Deutschland relativ hoch sind. Und das ist der Umstand, dass die erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren relativ langsam ausgebaut worden sind. Da will ja die jetzige Bundesregierung Tempo machen, hat es in diesem Jahr auch zum Teil schon geschafft. Aber in den Jahren davor, da war der Zubau an Windrädern und Solaranlagen sehr gering. Und das sind nun mal inzwischen die billigsten Stromquellen, mit Abstand die billigsten Stromquellen. Und wenn da jetzt mehr Tempo gemacht wird, dann können die Strompreise auch sinken.
Blättern nochmal zurück. Im April, da sind ja die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Welchen Anteil hatten die am Strommix in Deutschland?
Im ersten Quartal dieses Jahres, also unmittelbar vor der Abschaltung, hatten sie einen Anteil von ungefähr 4,5%. Das war aber der Streckbetrieb, wo nicht mehr die volle Leistung erbracht wurde. Im vergangenen Jahr lag ihr Anteil ungefähr bei 6% an der deutschen Stromerzeugung.
FDP-Chef Christian Lindner, wenn wir da mal hinschauen, sagt ja, wir brauchen Atomkraftwerke, um über die nächsten 4 bis 5 Jahre zu kommen. Was sagst du, wird uns Strom in dieser Zeit fehlen?
Das glaube ich eher nicht, vor allem für die nächsten 4 bis 5 Jahre. Das scheint mir ein sehr politisches Argument zu sein und kein technisches Argument. Wenn wir die Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen wollten, dann müsste man sie erstmal ertüchtigen, man müsste eine Revision machen. Die Atomkraftwerke bekamen in den vergangenen Jahren Sicherheitsrabatt, die periodische Überprüfung hat nicht stattgefunden und das müsste man ja nachholen, man müsste neue Brennstäbe besorgen, man müsste sie reparieren, also sozusagen wieder betriebsfertig machen. Das heißt, man könnte sie frühestens in 1 bis 1,5 Jahren überhaupt wieder in Betrieb nehmen, wenn man die Brennstäbe besorgt hat. Die will man ja möglicherweise auch nicht unbedingt aus Russland kaufen. Das Niger fällt jetzt als Lieferant für Uran auch wieder aus. Also das wäre eine schwierige Sache, Brennstäbe zu bekommen. Und danach mit diesem Aufwand für einige Jahre die Atomkraftwerke nur zu betreiben, dafür ist der Aufwand sicherlich zu groß. Also entweder man will sie tatsächlich wieder mit Perspektive in Betrieb nehmen oder man lässt es und die Rechtslage ist so, dass man es lassen muss.
Es gibt ja immer wieder dieses Argument, Atomstrom sei weniger klimaschädlich als Kohle. Dazu sei Atomstrom auch noch günstiger. Was stimmt denn da und was nicht?
Das erste stimmt, das zweite stimmt nicht. Atomstrom ist weniger klimaschädlich als Kohle, deutlich weniger klimaschädlich als Kohle, weil im laufenden Betrieb so gut wie gar kein CO2 frei wird. Und von daher kann sich ein Atomkraftwerk mit erneuerbaren Energien in Bezug auf die CO2-Emissionen durchaus messen. Das Problem bei Atom ist einfach das ein anderes, nämlich das ist die Radioaktivität, die frei wird. Und wir haben ja immer noch kein Endlager für Radioaktivität. Was die Kosten angeht, sind alte Atomkraftwerke, also Atomkraftwerke, die schon gebaut sind, inzwischen durchaus noch konkurrenzfähig. Die Gestehungskosten sind billiger als bei der Kohle und als beim Gas. Ein Neubau ist aber gegenüber erneuerbaren Energien völlig unwirtschaftlich. Die erneuerbaren Energien haben Stromgestehungskosten erreicht, die weit unterhalb derer von Kohle und Gas und auch von Atomkraft liegen.
Eigentlich ist ja Schluss mit der Atomkraft in Deutschland, aber nur eigentlich, denn die FDP hat jetzt gesagt, sie wollen das ausstoppen und zurück zur Atomkraft kehren. Was davon zu halten ist, haben wir analysiert mit Georg Ehring aus der Umwelt- und Verbraucherredaktion bei uns. Lieben Dank.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war eine große News diese Woche auch in Social Media, der Putsch im zentralafrikanischen Land Gabun.
Kurz nachdem öffentlich geworden ist, dass Ali Bongo eine dritte Amtszeit erhält, dass er die Wahl gewonnen hat, hat das Militär geputscht. Die Regierung ist abgesetzt und jetzt regiert erstmal das Militär. Und das hat sicherlich ganz klar mit den Ereignissen rund um die Wahlen zu tun.
Das ist Bruder Steph auf TikTok, awardprämierter TikToker, der uns auf seinem Kanal Nachrichten aus Afrika näher bringt. Und bei dem Putsch in Gabun, da bleibt man unweigerlich hängen bei dem, was vor ein paar Wochen im Niger passiert ist, nämlich auch ein Militärputsch. Ich habe mit Steph heute gesprochen und wollte erstmal wissen, was er dazu sagt, wenn man nochmal die Gründe dieser beiden Putsche sich anschaut.
Die Gründe, warum es zum Putsch gekommen ist, sind dann doch recht unterschiedlich. In Gabun dreht sich alles ganz groß um die Wahlen. Am Samstag waren ja die Wahlen. Der vorige Präsident Ali Bongo ist nochmal zur Wahl angetreten und hat eben eine dritte Amtszeit angestrebt. Und Wähler wurden eingeschüchtert, wurden von der Polizei attackiert. Es gab keine Wahlhelfer. Es gab eigentlich keine richtige Ausrüstung für diese Wahlen. Und dann war es eben so, dass das Wahlergebnis eben so lange hinausgezögert wurde, bis es eben für den Präsidenten gepasst hat. Es gab auch noch Internetsperre und es gab ziemlich verzweifelte Leute. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und da war einfach eine große Verzweiflung bei den Leuten rund um diese Wahlen. Und zum Schluss ist dann eben dann das Ergebnis rausgekommen, das der Präsident sich eben gewünscht hat.
Ja, und ich meine, man sieht es ja auch eben an der Reaktion der Menschen in Gabun. Da sieht man jetzt, dass die Bevölkerung seit der Machtübernahme des Militärs fast feiert und im Niger eher gemischte Reaktionen. Wie ist das zu erklären?
Beide Länder, Niger und Gabun, sind beide reich an Ressourcen. In Gabun ist Öl und in Niger ist eben Uran. Aber jetzt zum Beispiel in Gabun und Niger sind die Leute einfach, der Großteil der Bevölkerung ist einfach sehr arm. Und gerade im Gabun ist es einfach sehr darauf zurückzuführen, auf die Familie Bongo, auf den Bongo-Clan und ihre Unterstützer, die einfach sehr reich sind und den Staat fast schon als ihr Privateigentum sehen und einfach sehr reich geworden sind. Und die Leute sind einfach gefrustet, weil sie nichts dagegen tun konnten. Und deswegen sind da die Leute auch sehr euphorisch und freuen sich da über diesen Putsch, dass der passiert ist. Während es im Niger wahrscheinlich die Leute da sehr vorsichtig sind und auch das Militär, das da geputscht hat, auch sehr genau beobachten, was sie tun, weil es geht wirklich um die Sicherheit. Und wenn sich die ganze Situation um Terrorattacken, dass die Leute Angst haben müssen, wenn sie zur Universität gehen oder wenn sie irgendwie ihrer Arbeit nachgehen, wenn sich das nicht ändert, wenn das Militär das nicht hinbekommt, dass sich das ändert, dann bekommen die auch ganz schnell Druck. Also daher ist da ein großer Unterschied zwischen den beiden Ländern.
Was bekommst du denn aus der afrikanischen Community hier in Deutschland mit? Wie reagiert man da auf diese beiden Putsche?
Ich glaube, manche aus der afrikanischen Community oder sag ich mal so in der Diaspora legen zu sehr den Wert darauf, auf die kolonialen Strukturen, ne? und auf quasi diese anti-französische Stimmung. Das gibt es in beiden Ländern und das gibt es in Westafrika. Das ist etwas, wo es in allen Ländern gibt. Aber das ist meiner Meinung nach in den Ländern nicht unbedingt das Entscheidende, auch in Niger nicht. Und auch in Gabun, klar, sind da auch koloniale Strukturen, die bis heute wirken, die sehr stark sind. Aber auch da geht es den Menschen darum, dass sie nicht verstehen können, dass sie so ausgebeutet werden von den eigenen Leuten. Und das ist etwas, was mir manchmal in der Diskussion zu kurz kommt. Viele hoffen natürlich, dass sich da ein Wandel einstellt. Das ist so die große Hoffnung, so der, sag ich mal, der Afro-Diaspora, dass sich ein Wandel einstellt, dass diese ganzen kolonialen Strukturen damit fallen werden. Und ja, da würde ich sagen, ja, das hoffe ich natürlich auch, aber da muss man mal abwarten, wie sich dann die Lage dann weiterentwickelt.
Und diese Woche hat das Militär in Gabun geputscht. Das ist nicht vergleichbar mit dem Putsch im Niger vor ein paar Wochen, hat uns Steve Ayobi erklärt, a.k.a. Bruder Steph bei TikTok. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ja, danke für die Frage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Fußballprofi Erling Haaland, den kennt ihr, der hat mal bei Dortmund gespielt, der spielt bei Manchester City, hat diese Woche mit einer ziemlich wilden Info für Aufsehen gesorgt. Er hat gesagt, dass er, bevor er ins Bett geht, eine Brille trägt, 3 Stunden lang, und zwar eine Blaulichtschutzbrille. Und wenn er dann im Bett liegt, klebt er sich auch noch den Mund mit Tape zu. Martin Schütze aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich es genauer angeschaut. Sag mir, warum macht er das?
Weil für ihn der Schlaf das Wichtigste auf der Welt ist. Und das ist ja im Grundsatz auch gar nicht verkehrt, weil im Schlaf sinkt beispielsweise der Blutdruck, der Körper wächst, erneuert sich, Bakterien, Viren werden bekämpft, Entzündungen vom Körper aus angegangen. Also guter und ausreichender Schlaf ist für jeden gut und für einen Leistungssportler wie Erling Haaland natürlich nochmal deutlich besser und einfach auch ein Teil der Wettkampfvorbereitung. Und nach eigener Aussage schläft er damit sehr, sehr gut.
Okay, aber was soll das bringen, wenn man sich den Mund zuklebt?
Natürlich gibt es dafür auch einen Fachbegriff, das sogenannte Mouth Taping. Dem werden zahlreiche positive Eigenschaften nachgesagt. Angeblich verbessert sich der Schlaf und das Immunsystem soll auch gestärkt werden, weil die Luft nur noch durch die Nase kommt, also angewärmt wird von Schleimhäuten, Bakterien und so weiter, schon mal rausgefiltert werden können. Wissenschaftlich belegt ist das aber alles nicht und der HNO-Arzt Jürgen Lamprecht hat zu dem Mundzukleben eine ziemlich eindeutige Meinung.
Man schläft sogar schlechter, man schläft auch nicht so richtig tief. Alles, was von außen aufgezwungen wird, Klemmen, Pflaster, Hilfsmittel, irgendwelche komischen Fremdkörper, alle die machen, dass man nicht so ruhig schlafen kann, dass es ungewohnt ist oder gar womöglich wehtut oder noch schlimmer regelrecht stört beim Atmen.
Ja, also er ist sich sicher, dass durch das Mouth Taping die Schlafqualität eher abnimmt und Menschen dann weniger schlafen.
Ja gut, Erling Haaland sagt das ja ein bisschen anders. Ne? Das könnte aber auch, dass er so gut empfindet, an dieser Blaulichtschutzbrille liegen, oder nicht?
Ja, also Brillen mit Blaulichtfilter sollen uns vor zu viel künstlichem Licht am Abend schützen. Also das Licht von Tablet, Handy und so weiter enthält viel Blau, wie auch das Tageslicht. Und damit wird der eigene Körper durcheinander gebracht, weil er einfach nicht mehr erkennt, wann Abend ist. Erst bei wenig blauem Licht produziert nämlich die Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin, was uns müde macht und für einen erholsamen Schlaf dann auch sorgt. Und wer dann eben am Abend, was weiß ich, mit dem Tablet auch noch im Bett liegt und liest oder noch was am Smartphone macht, der kann sich halt grundsätzlich auch um den Schlaf bringen, also um einen gesunden Schlaf. Und deswegen sollen diese Blaulichtschutzbrillen den Einfall von blauem Licht auf die Augen wegfiltern, also eben das Licht, was dann vom Tablet oder was auch immer du noch vor der Nase hast, deutlich reduzieren. Und dadurch soll sich wieder so eine natürliche Müdigkeit einstellen und auch das Melatonin gebildet werden, sodass wir dann schnell in einen gesunden Schlaf kommen.
Aber dann könnte doch eher diese Schutzbrille das Erfolgsgeheimnis von Erling Haaland sein und nicht dieses Mouth-Taping.
Also von seinem gesunden Schlaf, wenn er den denn hat. Das könnte das eine Möglichkeit sein. Auch der Schlafcoach Fabian Dietrich findet solche Blaulichtfilterbrillen sehr, sehr gut.
Und wenn man das mal macht, dann merkt man mal wieder, wie natürliche Müdigkeit ist, weil der Körper ganz natürlich wieder abends um 21.30 Uhr, 22 Uhr müde wird und man dann einen natürlichen Schlafdruck verspürt und schneller einschlafen kann.
Wobei er auch sagt, dass das eine Möglichkeit ist, um besser einzuschlafen und jetzt nicht die ultimative mit Brille auf und alles ist gut.
Also Tape haben wir schon mal ausgeräumt, aber die Brille scheint irgendwie spannend zu sein, wenn man das mal ausprobieren möchte. Wo, wie, was sind das für Brillen?
Gibt ganz unterschiedliche Versionen. Also es gibt teilweise auch so Filter, wenn du selbst Brillenträger bist, dass du einfach so einen Filter draufklemmst. So. Oder ganz normale Brillen, die dann eben einen Blaulichtfilter drin haben. ich habe im Netz nachgeguckt, geht teilweise ab 20 Euro los, aber jetzt ohne Garantie, dass das gute Produkte sind und dass die dann auch wirken. Wunder würde ich jetzt nicht unbedingt davon erwarten, weil zu einem guten Schlaf halt auch noch viele andere Faktoren gehören.
Welche nochmal?
Also, klingt nicht immer nach einem sexy Leben, aber es gibt viele Gründe, also möglichst nicht zu schwer und zu spät essen, kein Alkohol, kein Koffein, Stunden vorm Schlafen, kein Nikotin, tagsüber natürlich genug Bewegung und vor allen Dingen Routinen entwickeln, dass der Körper sich darauf einrichtet und weiß, jetzt geht's in die Ruhephase und dann ist gut.
Wie geht's eigentlich? Richtig gutes Schlafen, das hat euch Martin Schütz aus unserem Team gesagt und das könnt ihr auch nachhören. Wir haben ja unseren Podcast über Schlafen, der kommt jeden Dienstag neu raus, unter anderem mit der Schlafforscherin Christine Blume und da bekommt ihr noch mehr Tipps, wie wir in der Nacht eigentlich so agieren, was wir da tun, wenn wir schlafen und wie gut das Schlafen geht. Und wir erklären euch auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich die Zirbeldrüse. Fantastisches Wort.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Anfang Mai gibt es ja das Deutschland-Ticket. Damit kann man im ganzen Land Bus und Bahn im öffentlichen Nahverkehr nutzen für 49 Euro pro Monat. Dieses neue Angebot hat mehr Menschen als vorher in die ÖPNVs gebracht. Das ist jetzt bei einer Fahrgastuntersuchung herausgekommen. Danach haben im Juli und August jeweils rund 10 Millionen Leute ein Deutschland-Ticket genutzt. Spannend ist dabei natürlich auch die Klimasicht auf diese Frage. Werden denn durch dieses neue Ticket Autofahrten eingespart? Das kläre ich jetzt mit Anne Preger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Sie ist selbst auch Teil unseres Podcasts Update Erde, in dem wir wichtige Klimafragen für euch uns genauer anschauen. Jetzt, Anne, gibt's Menschen, die mit dem Deutschlandticket denn wirklich umgestiegen sind von Auto auf Bus und Bahn?
Ja, also laut dieser Umfrage, Befragung, sind 8% der Ticketkäuferinnen und Käufer umgestiegen und sagen, sie wären vorher nicht mit den Öffis gefahren. Das ist rausgekommen bei der Umfrage, die im Auftrag des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen gemacht worden ist. Und da wurden auch echt viele Leute befragt, nämlich jeden Monat rund 6.000. Und dabei ging es natürlich dann auch um diese Frage nach den vermiedenen Autofahrten. Und das Ergebnis lautet, etwa 5% aller Fahrten mit dem Deutschlandticket wären sonst, also ohne das Ticket, mit dem Auto gemacht worden.
Jedes 20. Mal wurde also das Auto stehen gelassen. Das ist jetzt sicherlich nicht der große Wurf, den sich die Politik da irgendwie erhofft hat, oder? Das aus deren Sicht könnte öfter passieren.
Ja, also klar kann Fortbewegung noch deutlich klimaschonender werden. Der Präsident des Verbands dieser deutschen Verkehrsunternehmen, also die mit der Umfrage, der sagt halt, naja, es hängt halt nicht nur daran, ob es ein günstiges, relativ zumindest, ÖPNV-Ticket gibt, sondern damit Menschen vom Auto umsteigen, muss natürlich auch das Angebot vor Ort attraktiv genug sein, wie er sagt. Sprich, es müssen überhaupt erstmal Busse und Bahnen oft genug, pünktlich und in die richtige Richtung fahren.
Ja, natürlich. Und gerade auf dem Land, da sind Busse und Bahnen ja eher seltener unterwegs. In Städten ist das Deutschland-Ticket vermutlich ja dann eher gefragt, oder?
Ja, genau. Also in Großstädten, da hatten 20-30% der Befragten ein Deutschlandticket. In Kleinstädten und Dörfern waren es nur 6%.
Okay. Was sagen die Zahlen? Viele Leute hatten sicherlich auch vorher schon ein ÖPNV-Abo, Monatskarte vielleicht. Jetzt der Umstieg aufs Deutschlandticket signifikant?
Also es war bei so rund 40% der Befragten so, dass sie vorher schon ein anderes Abo hatten und jetzt quasi nur das Abo gewechselt haben. Aber bei der Hälfte, knapp der Hälfte der Leute war es so, dass sie eben vorher kein Abo hatten, sondern halt Einzelfahrkarten oder so. Bei mir übrigens auch. Und in Bayern gibt es auch noch spannende Nachrichten. Da gibt es das Deutschland-Ticket auch bald noch günstiger, also nicht nur für 49 Euro, sondern sogar für 29 Euro im Monat. Und zwar ab dem Wintersemester für Studis und für Azubis und Leute, die Freiwilligendienste machen. Wobei man dazu sagen muss, in anderen Bundesländern, da warten Millionen an Studierenden zum Teil noch darauf, dass es für sie eine Einigung gibt, also ob und wann die dann das Deutschlandticket als Semesterticketersatz nutzen können. Ja.
Dass die bayerische Landesregierung da ein bisschen schneller mit einer Lösung um die Ecke kommt, das Einschätzung von dir hat mit der Landtagswahl im Oktober zu tun dort?
Also das würde ich für durchaus möglich halten, sag ich mal so.
Wie geht's denn generell weiter mit dem Deutschlandticket? Also bleibt der Preis absehbar gleich hoch? Ist die Finanzierung, das ist ja auch ein Knackpunkt, geklärt?
Also es gibt da offenbar mehrere Probleme, unter anderem mittelfristig, weil Bund und Länder, die haben sich nur bis zum Ende dieses Jahres darauf geeinigt, wer wie viel bezahlt. Und ab 24 und 25 gibt es da ein paar Fragezeichen, weil es ist so, das Deutschlandticket, das kostet mehr als veranschlagt und es ist noch nicht so ganz klar, wer dann demnächst wie viel von diesen Mehrkosten übernimmt. Also wie viel trägt da der Bund, wie viel die Länder.
Und dann gibt es zusätzlich auch noch ein ganz kurzfristiges Problem offenbar. Da geht es auch um Geld, und zwar darum, wie viel Bund und Länder, wie die ausgleichen, welche Verluste die Verkehrsbetriebe haben, weil die Verkehrsbetriebe, die verdienen durchs Deutschlandticket ja weniger Geld.
Ganz schön kompliziert, oder?
Das genau. Alles, ja. Und der Spiegel, der meldet halt, dass es zwischen den Bundesländern und den Verkehrsunternehmen Vertragsprobleme gibt. Also da müssten zwischen den Bundesländern und sämtlichen Verkehrsgesellschaften jeweils einzelne Verträge abgeschlossen werden, wer wie viel Geld zum Ausgleich kriegt. Das heißt, wir reden da von Hunderten von Verträgen, und die gibt es offenbar noch nicht so alle. Mhm. Ich vermute aber, dass das jetzt eher in den nächsten Wochen für viel Stress hinter den Kulissen für die Beteiligten sorgen wird, aber dass wir als Kundinnen und Kunden am Ende trotzdem keine Probleme deswegen haben werden.
Und wir halten heute fest, rund 10 Millionen Menschen haben im August das Deutschland-Ticket genutzt. Das kam bei einer Umfrage raus. Anne Preger aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Infos. Und unser Update Erde, den Podcast, bekommt ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit gerade eben ist Feierabend in Deutschland, 45 Minuten ist es her, 18 Uhr ist das deutsche Transferfenster geschlossen. In anderen Ländern läuft das noch weiter ein paar Stunden, manchmal auch noch ein paar Tage. Und was diesmal auffällt, diesen Sommer sind sogenannte Transferjournalistinnen und Journalisten am Start. Nochmal ganz kurz Transfer, da geht es um Personal, das auf dem Fußballplatz für gewisse Fußballvereine dann spielt, Spielerinnen und Spieler. Und diese JournalistInnen, die haben sich explizit auf diese Transfers spezialisiert und vermelden da schon mal sowas vorab. Und das ist ganz schön erheblich, was die so vorher sagen. Das hat Auswirkungen auf die Karrieren und auch auf das, was die Vereine dann entscheiden. Sprechen wir drüber mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Hi, schön, dass du da bist.
Hi.
Wie arbeiten diese Journalistinnen und Journalisten?
Naja, ich glaube, man muss erstmal einen Namen in die Mitte werfen, ja. Um den es vor allen Dingen geht. Der heißt Fabrizio Romano, ein italienischer Journalist, der früher bei Sky unter anderem gearbeitet hat und sich viele Kontakte aufgebaut hat. Mhm. Und der ist der Transferjournalist. Und der tatsächlich, wenn der was twittert, wenn der unterwegs ist, der verändert auch das Geschäft. Zum Beispiel, er schreibt dann auf Twitter, der und der Verein gibt ein Angebot für Spieler X ab, und er berichtet selber, dass manchmal dann 2 Minuten dauert, bis ein anderer Verein das liest und sofort ein Gegenangebot macht. Und also er ist quasi zum Akteur geworden. Ne?
Aber das, was er da schreibt, das stimmt dann auch, oder sind das Spekulationen?
Nee, das stimmt in der Regel schon. Der hat ein so krasses Netzwerk inzwischen aufgebaut, und ich würde sagen, das ist inzwischen so eine Spirale geworden, weil er mittlerweile eine solche Berühmtheit geworden ist auf dem Transfermarkt. Der ist der Mensch, der auf Twitter, ich weiß, das wird immer kleiner, aber der auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, weltweit der Mensch mit den meisten Interaktionen ist. Da sind Milliarden Interaktionen auf seinem Account. Seine Followerzahl explodiert. Er ist, glaube ich, habe gerade nochmal geguckt, bei 18,5 Millionen, die seine Sachen lesen. Dann kommt nochmal die gleiche Summe bei Instagram dazu und nochmal bei YouTube. Und was der meldet, ist inzwischen, kann man sagen, ja, das ist fix. Und weil er so groß ist, melden sich jetzt auch Spieler und Vereine direkt bei ihm und stecken ihm die Informationen zu. Kann natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel sich ein Spieler, der keinen Bock mehr auf seinen Verein hat und von Real Madrid, AC Mailand oder was weiß ich träumt, einfach mal an ihn rangeht und mal so ein bisschen was durchsticht, nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr. Und wenn er das dann rausposaunt, dann kann es losgehen.
Wäre ja mal interessant, ob er dafür dann auch noch so ein paar Honorare einfährt oder irgendwie.
Bestreitet
nicht,
ne? Er. Bestreitet
also sagt er, macht er nicht.
Er ist zwar Millionär inzwischen, aber er bestreitet, dass er weder von Spieler noch Berater noch Verein irgendjemals Geld angenommen hat.
Aber wie kann das denn sein, dass er dann so viel Macht hat, beziehungsweise so viel Druck auf die Vereine auswirkt oder aussetzt? Ich meine, lesen die das alle? Sind die alle Follower bei FC Bayern München von diesem Typen?
Ja, also ich glaube, den liest tatsächlich jeder, der in dem Geschäft unterwegs ist, und der hat sich dann tatsächlich über Jahre sowas aufgebaut. Ich habe mal gelesen von ihm, am Anfang hätte er sich immer in bestimmte Restaurants gesetzt, um was mitzubekommen.
Aha.
So hat das so ganz klein angefangen, aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Leute ihm die Informationen direkt zuliefern, und er arbeitet wohl auch viel. Er sagt, er so, gerade wenn es dann so auf den berühmten heutigen Deadline-Day zugeht, dann hat er so 200 Anrufe am Tag, arbeitet 16 bis 18 Stunden und ist eigentlich nur am Handy und unterwegs.
Aber bezieht so kein Geld eigentlich aus dem, was er da macht oder
tut? Ich vermute, durch seine Reichweite oder wie auch immer. Aber wäre mal interessant,
Das ist wirklich ein spannender Aspekt zu all dem, was jetzt passiert ist. Das Transferfenster, zumindest auf dem deutschen Markt, ist dicht. 18 Uhr ist das heute. Überraschung für dich irgendwie dabei?
Naja, der eine Name, über den seit Tagen diskutiert ist, der Vize-Weltmeister aus Frankreich, Kolo Muani, der Stürmer von Eintracht Frankfurt, wollte ja unbedingt zu Paris Saint-Germain, hatte sogar gestreikt, ist nicht zum Training gekommen und wollte mit allen Mitteln diesen Wechsel erzwingen. Der ist jetzt in der Sekunde geplatzt. Okay. Man hat sich nicht geeinigt, weil Frankfurt wollte immerhin noch 100 Millionen für ihn haben.
Ja. Vielleicht hat auch Romano nicht rüber getwittert.
Möglicherweise.
Das kann natürlich auch sein. Also, der Zoom hier mal auf TransferjournalistInnen, die am Start sind beim Wechseln mit Matthias Friebe. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.